Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen.
Christian, schön dich zu sehen.
Hi,
hey,
Thomas.
Blaulicht.
Ja, Alarm, Alarm.
Oha, was ist los bei dir?
Also erstens, heute ist ja der Europäische Datenschutztag.
Oh,
hast du nicht mitgekriegt?
Ich habe schon wieder was verpasst. Ich war wahrscheinlich in Arbeit verkramt.
Aber ich habe es auch heute früh zufällig nur gesehen. Aber deswegen sind hier nicht Alarmglocken, nicht Alarmlichter an. Ich habe ganz große Schmerzen auf LinkedIn gehabt gestern. Und zwar geht's um Datenspanner. Kennst du?
Ich habe deinen Beitrag gelesen, deswegen weiß ich, was du
meinst. Schon, was
die Zuhörer wissen es wahrscheinlich nicht.
Also ich bin, das kennen alle auf LinkedIn. Und das, finde ich, passt auch gut zum Europäischen Datenschutztag. Also an dem wir dann dem Datenschutz huldigen. Ja, also kollektiv alle Datenschützer und alle, die wollen, dass Datenschutz datenschützt. Nee, die Menschen. Ich habe einen Beitrag gesehen und solche gibt's immer wieder, wo jemand im Zug sitzt und ganz echauffiert feststellt, dass sein Sitznachbar oder ein paar Leute vorne, hinter, sonst wo, völlig, wie soll man sagen, gleichgültig mit den Daten auf ihrem Bildschirm, auf ihren Notebooks, auf ihren Handys, Smartphones, Tablets umgehen, dass sie Gespräche führen, die man nicht führen sollte und so weiter. Und das Schlimme ist, diese Posts, sie funktionieren ja auch im Sinne von, es gibt Klicks und Likes und Bestätigungen und so weiter. Und das ist auch bis dahin eigentlich, finde ich, okay. Was ich nicht okay finde, und das, finde ich, machen Datenspanner, Fotos von diesen Bildschirmen machen und die dann online stellen. Also dann in einen Beitrag stellen.
Und dann nicht anonymisiert, nichts verdeckt.
Schlecht anonymisiert, vielleicht mit ein paar Leuten noch im Hintergrund, die man irgendwie erkennen kann. Und das tatsächlich, das Beispiel, das ich gestern gesehen habe, das mich so auf die Palme bringt, ist eins, wo man auch wirklich den Bildschirm sieht. Da gibt's ein Google-Kalender, der offen ist. Da sind ein paar so schwarze Striche drauf gemalt. Das hilft vielleicht, das hilft definitiv, dass man jetzt nicht die Inhalte auf dem Bildschirm lesen kann. Aber man erkennt das Notebook, das hat irgendwie so einen Aufkleber, dann gibt's so eine komische Trinkflasche, es gibt zwei Telefone, die da noch liegen.
Das habe ich auch gesehen, da lag noch ein Schal auf dem Sitz
alles.
Ich dann dachte,
alles.
Das ist bestimmt eine Frau. Also Entschuldigung, aber der Schal war ja
Die Flasche war, ich meine, türkis oder so Petrolfarben. Ja, okay. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Also ich finde es in Ordnung, dass man darauf hinweist. Ich finde es nicht in Ordnung, dass man diese Bilder online stellt. Also nicht alles, was man fotografieren kann, muss man dann auch öffentlich zur Schau stellen. Auch wenn der mahnende Zeigefinger dahinter richtig ist. Jetzt mag natürlich der ein oder andere feststellen, das ist auch nervig, wenn dann ständig jemand irgendwie versucht zu erziehen oder daherkommt und sagt, du darfst aber eigentlich nicht ohne Sichtschutzfolie und so weiter und so fort. Das mag man als nervig empfinden. In der Sache ist es richtig. Das gehört, oder gewisse Daten gehören nicht öffentlich zur Schau gestellt. Also weder in einem Zugabteil noch im Flugzeug oder in der Wartehalle oder sonst wo. So. Also es nervt mich wirklich. Und das ist immer wieder. Und das hört irgendwie nicht auf und ich finde, es eskaliert immer mehr. Am besten wäre ja dann noch, wenn man wirklich diejenigen, die das machen, also diejenigen, die Schuldigen sozusagen, dann auch noch fotografiert. Also da finde, das geht alles überhaupt nicht.
Ja.
Kennst du auch, oder?
Definitiv. Da würde ich auch gerne was zu sagen. Ich muss nur mal einmal zurückrudern. Das, was ich eben so spontan gesagt habe, und da lag ein Schal und das ist bestimmt eine Frau. Also um Missverständnissen vorzubeugen, das ist kein Thema von Frauen oder Männern. Dieses Thema ist wahrscheinlich geschlechterübergreifend und auch Männer oder jeder, wie er sich anders fühlt, darf Schals in jeder Farbe tragen. Also bitte nicht in die falsche Richtung interpretieren.
Nee, aber im Sinne von Profilerstellung könnte man jetzt diese einzelnen Merkmale zusammenführen. Also was wir jetzt alles festgestellt haben. haben. Und ganz ehrlich, wenn jetzt habe ich es nicht mehr so genau im Kopf, aber wenn ich jetzt morgen auch im Zug fahre und dieses Setup sehe, dann kann ich diese Person identifizieren. Also so viel zu anonymisiert.
Ja, also vor allen Dingen die Bilder, die bei LinkedIn sind, sind ja meistens auch noch hochauflösender. Ne? Wenn du rechte Maustaste auf das Bild machst, nicht auf die Vorschau, sondern wenn du draufgeklickt hast auf das Bild, das groß macht, rechte Maustaste im neuen Tab öffnen, dann kannst du ja in voller Auflösung sehen.
Ja, ja. Also man kann schon ziemlich gut auf diese Bilder dann schauen.
Ja, richtig gut, weil teilweise machen die Handys, die Handyfotos sind ja häufig Basis genau davon, einfach so hochauflösende Fotos, dass selbst wenn du da so ein paar Balken drauf schiebst, dann kannst du dann in irgendwelche Ecken reinzoomen. Was ich auch schon mal probiert habe, ganz häufig findest du ja auf den Rücksitzen der Deutschen Bahn QR-Codes für Feedback, ne, wie sauber war es.
Ja.
Dieser QR-Code ist immer mit dem Zug verbunden. Das heißt, du scannst den QR-Code einfach ab und dann weißt du schon mal, welcher Zug das war.
Ja.
Also das funktioniert auch sehr solid.
Ja, also es gibt einfach so viel dabei. Ja. Vielleicht ein kleiner Tipp, das habe ich selber schon mal gemacht. Wenn man auf sowas aufmerksam machen möchte, dann kann man ja auch sein Notebook, also sein eigenes Notebook fotografieren und sich darüber echauffieren. Also das habe ich schon mal gemacht, dass ich nicht in die Bredouille komme, dass ich jemandes anderen Rechner oder Bildschirm fotografieren muss. Nur um darauf aufmerksam zu machen.
Kann bei mir gibt es ja inzwischen so einen kleinen Post-it-Block. Ich glaube, du hast doch keinen, aber ich weiß nicht, habe ich dir mal geschickt? Also nee. Ich hab so einen Post-it-Block produzieren lassen. Da sind lauter Post-its mit dem gleichen Text, genau für den Anwendungsfall. Die habe ich auch immer in meiner Notebook-Tasche in der Bahn. Und wenn ich so einen Fall habe, dann reiße ich einfach so ein Post-it ab und klebe den auf das Notebook, auf das Ungesperrte. Und was steht da drauf? Da stehen einfach Tipps zum sicheren mobilen Arbeiten und natürlich, klar, darf auch ein bisschen Werbung sein, der Link zu einer Landingpage von mir unterwegs thomasrosin.de.
Sehr gut.
Und da sind meine Blog einfach weitere Tipps und auch Erklärungen, warum hast du diesen Post-it jetzt auf deinem Notebook gehabt?
Ja, das finde ich total gut.
Ich traue mich manchmal auch nicht, die Leute anzusprechen. Je nachdem, was das da für ein Mensch ist, denke ich, oh gut, der haut dir dann direkt einen rein. Aber mich zuckt es dann fachlich. Und dann klebe ich einfach das Post-it da drauf.
Ich fühle das total mit. Mich juckt es auch dann, dass ich da was sage oder dass ich mit den Leuten spreche. Aber irgendwie, ja, ganz ehrlich, habe ich auch manchmal was zu arbeiten, wenn ich im Zug fahre. Und es ist die Aufgabe dessen Informationssicherheits- oder Datenschutzbeauftragten oder wer da auch immer zuständig ist in diesen Organisationen, das zu tun. Und ich weiß nicht, also ich komme mir dabei schon blöd vor. Ganz ehrlich, ich weiß jetzt auch nicht, wenn jetzt da auf LinkedIn steht, ich habe den Übeltäter zur Rede gestellt oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob ich das so ernst nehmen soll. Also wenn, jetzt nehmen wir mal an, mir passiert sowas nicht, ja. Also ich mache sowas nicht. Ich habe Sichtschutzfolie, ich arbeite mit dem Rücken zur Wand und telefoniere nicht laut und so. Aber wenn mich da einer ansprechen würde, ich hätte da gar keinen Bock drauf, oder? Also wenn einer kommt, wenn du das machen würdest, wäre das was anderes.
Das ist nett. Ja, aber das kratzt ja auch so ein bisschen an der Ehre. Ne? Man wird ertappt, hat schlechtes Gewissen.
Ja, natürlich.
Eigentlich ist man auch verärgert.
Ja, klar. Das ist so, ich habe gesehen, du bist in der 30er-Zone zu schnell gefahren. So, jetzt rechtfertige dich mal. Was sagst du dann? Ja, war nicht so schnell oder es ist nicht so schlimm.
Das geht dich nichts an, bist du die Polizei oder so. Ne? Ja. Also ich glaube, man wird im Wesentlichen kein positives Feedback bekommen.
Nee. Deswegen finden deine Lösung mit den Zetteln ziemlich cool.
Ja, manchmal verlose ich die auch bei meinen LinkedIn-Beiträgen. Wenn ich irgendwas, irgendwie eine Abstimmung oder sowas mache, steht da auch irgendwie unter allen Abstimmern, verlose ich dann irgendwie so ein Cappy oder so ein Blog.
Mich scheint so auszuschließen. Ich habe noch nie sowas bekommen von dir, so ein Link zu so einer Abstimmung. Da will ich natürlich mitmachen.
Ach schade. Im letzten Adventskalender war das mit dabei.
Aber okay, ach so. Ja,
anderes Thema. Kriegst du aber gerne.
Ja, aber die kann ich natürlich nicht verwenden, weil es sind ja deine Landingpages dann. Ja,
natürlich kannst du die trotzdem verwenden.
Ja, natürlich
kann ich die verwenden. Dann ja keine. Ne? Klebt Post-it. In der Sache machst du das Richtige.
Das stimmt. Es trägt zur Sensibilisierung bei und ich fliege unterm Radar.
Ja, genau. Und vor allen Dingen, wenn die Leute das dann direkt nachgucken, die Landingpage aufrufen und dann mein Gesicht sehen, dann sehen sie halt nicht dahin.
Schauen
die,
wo ist er?
Dich vielleicht
wo
ist er? Auch.
Genau. Ja.
Wo sitzt er?
Genau. Ja, gut. Okay. Also auf jeden Fall hat mir schon mal sehr geholfen. Ich bin nicht mehr so sauer. Ich konnte meinem Ärger ein bisschen Luft machen. Jetzt kann ich auch die Mütze ausziehen, weil das ist nämlich tatsächlich ein bisschen heiß darunter.
Ja, zumindest das Blinklicht. Also die Mütze setzt lieber wieder auf, deine Frisur ist durcheinander.
Wie bitte?
Sorry, ich habe gesagt, die Mütze setzt lieber wieder auf, deine Frisur ist jetzt ganz durcheinander, du Armer.
Geht schon. Nee,
es soll so.
Ja, genau, das Wake-up-Look.
Sehr gut. Ich wollte nur noch kurz einen Satz sagen. Also ich teile natürlich auch die grundlegende Kritik dahinter. Ich habe es aufgegeben, also abgesehen von der Post-it-Geschichte, aber meine Bahnerfahrung sagt, die Menschen, die es richtig machen, sind nur ein Bruchteil der Reisenden, die mit Geräten im ICE arbeiten. Ich kann ohne Probleme sagen, es sind mindestens 95% der Menschen, die es regelmäßig falsch machen. Und
ja, ich glaube, das gefühlt kann ich das bestätigen.
Naja.
Was hast du denn für ein Thema? Hoffentlich ein nicht so ärgerliches.
Doch, es ist ein ärgerliches. Es ist kein neues Thema, aber es ist mir jetzt schon wieder begegnet. Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen, der hat das Thema nochmal bei mir wachgerüttelt und ich dachte mir, das ist eigentlich ein gutes Thema, jetzt nochmal anzusprechen. Also, was mir bei meinen Audits zum Beispiel regelmäßig auffällt, ist, also ich schaue auch bei Datenschutzaudit immer so ein bisschen in den IT-Management- und Security-Bereich. So haben jetzt alle User-Admin-Rechte auf ihren Laptops, installieren die selber Software, ist das irgendwie geregelt? Es gibt ja viele gute Gründe, in einem Unternehmen dafür zu sorgen, dass auf den Geräten nur Unternehmenssoftware ist, weil wenn man es nicht macht, schafft man die Grundlage für viele Sicherheits-, aber auch für viele rechtliche Probleme. So, und was ich regelmäßig halt beobachte, ist, ja, auch in Unternehmen, die zum Beispiel ein Software-Management haben, die haben dann irgendwelche Tools auf den Laptops, da wird dann Inventarlisten gezogen, was ist installiert, die IT schaut drüber. Idealerweise haben die User auch keine Adminrechte, um großartig was zu installieren. Aber was immer klappt, ist, die User haben einen Browser installiert. Und sie können über die Browser sich von den jeweiligen Plattformen Plugins runterladen, Add-ons, wie auch immer sie heißen, um den Browser funktional zu erweitern. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Bereich, der gesteuert werden muss, der ein Sicherheitsrisiko darstellt. Und dieser Zeitungsartikel, der hat mich wieder darauf aufmerksam gemacht. Und zwar die Firma Symantec, das ist einer der auch großen Sicherheitssoftwarehersteller, die betreiben aber auch viel Forschung und Entwicklung, analysieren natürlich Security-Themen. Die haben sich mal aus den verschiedenen Plugin-Bereichen, jetzt speziell auch vom Chrome-Browser, haben sich angeschaut, was gibt es denn da so für Verbreitung? Add-ons, Plugins.
Also jetzt ohne jetzt schon gefährliche, sondern
ja,
nur generell.
Ja, doch. Und dann hat man natürlich geguckt, gibt's da, obwohl auch die großen Plattformen normalerweise eine gewisse Qualitätssicherung haben für das, was man da als Plugin oder Add-on bereitstellen kann, haben sie diverse identifiziert, die ganz gefährlich sind. Und da wollte ich mal 2-3 Beispiele nennen, um einfach mal zu zeigen, was kann denn das Gefährliche sein und wieso macht das jemand?
Also ein Plugin ist nicht so harmlos, wie man jetzt vielleicht meinen könnte. Schon mal die erste Botschaft.
Ne, das läuft nur immer in einem Browser, das macht irgendwas.
Ja,
das
Browser
gibt zum Beispiel
macht ja
ein Add-on. Das nennt sich GoodTab und damit hast du die Möglichkeit, also die meisten Browser sind ja heute Tabulator basiert, das heißt, du hast so einen Karteikartenreiter, die nennt man Tab. Und diese Tab-Funktionalität, die kann man durch Add-ons erweitern, dass man also die besser verwaltet bekommt, dass man sich die speichern kann, noch über die Lesezeichen hinaus, dass man die irgendwie auch gestalten kann in ihrer individuellen Konfiguration, dass sowas ermöglicht halt GoodTab. Und was da zum Beispiel auffällt, ist, dass wenn man dieses installiert, dann fordert dieses Add-on Lese- und Schreibrechte für die Computerzwischenablage. So, Computerzwischenablage heißt also, wenn ich irgendwie rechte Maustaste kopieren und dann irgendwo anders sehen, einfügen möchte, entweder Text oder Dateien, das benutzen viele. Und das wird zum Beispiel auch benutzt, wenn ich Passwortmanager verwende. Wenn ich also sage, ich möchte mich auf einer Webseite in einem anderen Tab anmelden, dann gehe ich in meinen Passwortmanager und sage dann vielleicht automatisch ausfüllen oder sage eben auch kopiere mir das Passwort und dann kopiere es in den Browser.
Das heißt aber, es ist ganz wichtig, das ist nicht nur, wenn du das manuell machst, also Copy und Paste, sondern das ist auch, wenn du in deinem Passwortmanager sagst, jetzt dieses Passwort auf der Webseite nutzen, dann landet es auch im Zwischenspeicher.
Das kommt vom, hängt vom Passwortmanager ab.
Ja. Also ich verwende
KeePass. KeePass macht das dann nicht über die Zwischenablage, sondern simuliert Tastatureingaben. Also springt quasi in den in das vorherige Fenster zurück über eine Windows-Funktion in meinem Fall und simuliert einfach Tastatureingaben. Ja. Da ist die Zwischenablage erstmal draußen. Aber es gibt andere, die machen das auch über Zwischenablagen. Mhm. So, damit möchte ich zeigen, die Zwischenablage ist ein wichtiges Element und da gehen auch sicherheitsrelevante Informationen drin. Und diese Add-ons, die haben teilweise eben Zugriff da drauf und wir finden halt auch Add-ons, die das aktiv ausschöpfen, die dann die Inhalte der Zwischenablage einfach abgreifen und dann irgendeinen Server schicken.
Jetzt muss ich mal blöd fragen, dieses Add-on, also wenn du einen oder es gibt drei, hast du gesagt, gibt's die da
das können, oder? Eine ganze Reihe, ich habe jetzt mal drei Beispiele
mitgebracht. Okay, es gibt einige, die auf die Zwischenablage zugreifen. Brauchen die das für ihre Funktion oder ist es so wie die berühmte Taschenlampen-App vom Smartphone, die auf die Kontaktdaten zugreift? Also einfach nur nice to have für den Anbieter.
Also ich kann es mir jetzt im Moment nicht vorstellen, wofür eine ein Tab-Add-on die Zwischenablage braucht. Ganz häufig ist es ja so, man wird bei der Installation auch gefragt, ob bestimmte Add-ons eben auf bestimmte Bereiche Zugriff haben können. Manchmal, ich weiß auch nicht, wie es genau funktioniert, ich bin ja kein Add-on-Experte, je nach Browser, muss man das hinterher aber auch manuell nochmal gerade rücken. Also man hat schon die Möglichkeit, so ein bisschen kategorisch die Rechte einzuschränken und das wäre auch mein erster Tipp. Wenn man jetzt ein Add-on hoffentlich gut ausgewählt hat, vielleicht auch mal ein bisschen sich über Suchmaschinen informiert hat, ist das vertrauenswürdig, dann auch hinterher nach der Installation nochmal genau zu schauen, hat das auch nur die Rechte in meinem Browser, die es unbedingt haben muss. Hm. Aber es gibt halt auch welche. Ein schönes weiteres Beispiel ist das Add-on Child Protection. Das ist ein Add-on, das dient, wie der Name schon sagt, dem Kinder- und Jugendschutz und wird als solches dargestellt. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass dieses Add-on, ja, das ist schon ein echter Trojaner.
Oh.
Also das ist dafür gebaut, um böswillig zu sein. Das greift aktiv
unter diesem Deckmantel des, ja, des
gut. Das greift aktiv Browsersitzung ab.
Oh Gott.
Und dann kann man die Browsersitzung auf anderen Rechnern übernehmen, und wenn man da irgendwo angemeldet ist. Und was ich auch besonders übel fand, also man möchte sich ja gerne durch diese Add-ons auch immer ein bisschen schützen. Weiteres beliebtes Thema sind diese sogenannten Werbeblocker.
Ja.
So, und dann gab es einen Werbeblocker, nennt sich DPS WebSafe, und das ist ein Werbeblocker, der sieht so ein bisschen aus wie AdBlock Plus, das ist so einer der bekannteren Add-ons in dem Bereich. Und was hat das Ding gemacht? Das hat im Browser nach der Installation erstmal die Standardsuchmaschine, also wenn ich oben in meiner Adresszahl den Suchbegriff eingebe, dann lande ich halt direkt bei einer Suchmaschine. Die Suchmaschine ist geändert worden und alle Suchanfragen sind erstmal auf einen fremden Server umgeleitet worden.
Also eigentlich ist das sind jetzt nur ein paar Beispiele und jetzt kann man eigentlich schon sagen, ja, das, was möglich ist technisch, das wird dann auch wieder irgendwo gemacht.
Ja, definitiv. Und man kann sich eben nicht darauf verlassen, dass jetzt so ein Add-on-Shop-Betreiber, auch wenn sie qualitätssichernde Maßnahmen ergreifen, dass sie alles sehen und erkennen. Das sind ja auch riesige Massen, die da immer hochgeladen werden. Und dann beschweren sich anschließend die Leute, die sowas entwickeln. Oh, das hat wieder 4 Wochen gedauert, bis mein neues Update freigeschaltet wurde. Da muss man einen Kompromiss finden und man darf nicht blind drauf vertrauen.
Und jetzt würde ich gerne noch anfügen, im Endeffekt, weil das hatte ich jetzt so verstanden, das war auch so ein bisschen deine Kritik, der Browser läuft so ein bisschen auch und oder ist so ein bisschen unterm Radar von der, da jetzt mal von der IT-Abteilung. Also wenn man jetzt sagt, ich stelle jetzt mal die steile These auf, die IT sagt, der Browser ist keine Software, die man freigeben muss. Das ist vielleicht so ein Standard Browser, der schon installiert ist. Und im nächsten Schritt ist aber dann, dass man Plugins oder dass Plugins sehr wohl als Software betrachtet werden müssen, die auch einem Freigabeprozess unterliegen müssen, sprich, oder vielleicht auch einem Freigabeantrag unterliegen müssen, sprich, die IT oder diejenigen, die das dann freigeben, müssen sich das auch anschauen. Also Security, Datenschutz, volles Programm, unterm Strich, Plugins sind auch nur Software.
Definitiv. Und Browser sind sehr mächtige Werkzeuge und können in der Regel auf dem Computer das machen, was der Nutzer halt auch machen kann. Und wenn das natürlich auch noch einer ist, der lokale Adminrechte hat, ja, dann Halleluja.
Ja, gute Nacht. Also das finde ich tatsächlich sehr krass. Ich wusste das in dem Ausmaß nicht, vor allem, dass man dann irgendwelche Sessions übernehmen kann. Und da möge dann mal jeder nachdenken, was er so im Browser alles macht. Also, weiß nicht, angefangen vom Banking. Das ist wahrscheinlich dann das, was man, wo man am wenigsten andere Leute drin haben möchte, über irgendwelche Web-Apps oder irgendwelche Software as a Service, also Zugriffe, ja, das ist irgendwie alles dann dabei und da gibt's relativ wenig Sicherheits- oder relativ wenig Schutz dann.
Ja. Und es sind ja nicht nur die, ich sag mal, einfachen Mitarbeitenden. Es sind ja auch die Menschen, die in der IT arbeiten, die ihren Browser nutzen, um das halbe Netzwerk zu administrieren, weil viele, viele administrative Anwendungen heute über den Browser funktionieren. Mhm. Und auch da stelle ich fest, ist nicht so viel Sensibilität da. Die installieren sich halt auch irgendwie alles, was hilfreich ist, in ihrem Browser an Add-ons. Und da gibt's auch viele großartige Sachen. Ja, aber das ist teilweise so inflationär, dass dann halt auch ohne weitere Prüfung irgendwas installiert wird zum Ausprobieren, was gerade vielleicht interessant ist.
Ja.
Ja, meinetwegen hier dieser Tab-Geschichte zum Beispiel. Das ist ja auch praktisch, wenn ich viele Tabs als Admin offen habe. Aber wenn ich mir dann so ein Kuckucksei ins Nest lege, dann administriert demnächst ein anderer meine IT und schreibt dafür eine ganz andere Rechnung.
Ja, muss dann einfach viel mehr drauf gefasst sein, dass auch an dieser Stelle Angriffe stattfinden können. Oder über diese Schnittstelle, nennen wir es mal so.
Definitiv.
Ja. Oh, das ist ja ganz schön ärgerlich heute.
ja, so ein bisschen, aber ja, wir können ja auch jetzt nicht immer nur von der heilen Welt reden. Wir müssen auch mal sagen, was doof ist.
Und, nee, irgendwo muss ja auch mal raus.
Genau. Super.
Gut, lieber Christian. Danke fürs Dampf ablassen lassen.
Das war's schon wieder für heute. Da waren wir uns heute mal einig, im Gegensatz zur letzten Folge.
Ja, war ja schrecklich letztes Mal.
Das geht schon. Ja, aber nein, fürs nächste Mal. Ich muss mal gucken. Ich bin bestimmt das nächste Mal wieder anderer Meinung.
Ich sag dir was, provoziere mich nicht.
Bis bald, Thomas.
Ich wünsche dir was, Christian. Tschüssi. So.
Das war der Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen. Hier bekommst du alle 14 Tage einen Einblick in den alltäglichen Datenschutzwahnsinn von Christian und Thomas.